Hast du auch schon mal gedacht, du werdest verrückt? Wahnsinnig. Du müsstest in die Psyche. Kennst du auch jemanden, wo genau das passiert ist?
Eine innere Stimme hat mich mehr oder weniger an die Hand genommen und gesagt, ja, du musst dich jetzt komplett entkleiden und unter die Dusche gehen. Und dann musste ich das Wasser anstellen und das Wasser ist so heiß geworden. Also ich habe mich so gefühlt wie ein Hex auf dem Scheiterhaufen, der verbrennt. Und ich habe geschrauen und die innere Stimme hat mir immer liebevoll gesagt, es ist okay, es wird vorbeigehen und es geht dann noch besser. Als ich das erste Mal einem Psychiater gegenüber gesessen bin, hat die Person mich gefragt, was mit mir sei. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin verbrennt. Und dann wollte ich weiter erzählen, was alles passiert ist. Und die Person hat dann nur gesagt, ja, da habe ich so ein Gläschen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit bekommen. Dann hat es einfach gesagt, ja, nimm das und geh dich aufs Zimmer beruhigen.
So ist es heute. Früher wäre es nicht ausgeschlossen gewesen, dass man so jemanden am Hirn operiert hätte, wenn er oder sie länger in der Klinik gewesen wäre.
Es ist für viele Patienten eine Art Erlösung von ihren unerträglichen Zuständen, aber indem man anders total kaputt gemacht hat. Und das Skalpell war das Instrument.
Das ist «Skalpell und Wahn», eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Ich bin der Thies Wachter.
Und ich bin Teres Lütti.
Und ich bin der Patrick Imhassle.
Teres und der Patrick arbeiten auf der Wissenschaftsredaktion von der NZZ am Sonntag. Zusammen wagen wir uns an die Blackbox-Psychiatrie. Wir schlagen ein dunkles Kapitel der Geschichte auf.
Wo die psychiatrischen Kliniken völlig überfüllt waren.
Und die verschiedensten Schockkuren gang und gäbe.
Wo man die besonders Unruhigen am Hirn operiert hat.
Was man viel mehr bei Frauen als bei Männern gemacht hat.
Von der Vergangenheit schlagen wir dann den Bogen zu heute.
Wo man psychisch Kranke immer noch am Hirn operiert.
Und man die Unruhigen auf andere Art ruhig stellt.
Episode 1. Im Wahn.
Ich hatte immer 3-4 Monate eine Psychose, kombiniert mit einer Manie, und dann 8-12 Monate schwere Depression. Und während dem kompletten Package bin ich immer stationär gewesen. Die Manie oder die Psychose ist bei mir der schöne Anteil. Und das, was schwierig ist, um dann auch überleben, ist die schwerste Depression.
3-mal hat das Simon Fasnacht schon erlebt. Sie ist eine Fachfrau aus Erfahrung, was die Psychiatrie angeht.
Ich bin 34, ich bin gelernte Sekundarlehrerin ursprünglich. Ich habe das auch eine Zeit lang so ausgeübt, aber dann hat mich die Psyche das erste Mal so stark überrascht, dass ich wie in die Knie gezwungen worden bin und meine Lebensgrundlage in Luzern aufgeben musste. Und heute würde ich mich als Aktivistin bezeichnen im Bereich der psychischen Gesundheit. Also ich habe jetzt eigentlich endlich ein Wissensgebiet gefunden, das mich durch und durch interessiert.
Simon Fasnacht ist übrigens Ihr richtiger Name.
Ich habe keine Angst davor, dass das irgendwie negativ auf mich könnte zurückfallen.
Das hat auch Kathrin Obrist nicht, die vor 20 Jahren wegen einer Psychose länger in der Klinik war.
Psychische Erkrankungen sind Erkrankungen wie andere Erkrankungen auch. Es kann alle treffen. Und je mehr Leute bereit sind, ja, darüber zu reden, geht man doch als gutes Beispiel irgendwo durch, auch voran.
Heute führt sie ein selbstbestimmtes Leben. Macht Musik, arbeitet als Kunsttherapeutin und begleitet Psychosebetroffene.
Ich glaube, so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich fühlen sich die Psychosen an. Natürlich gibt es Überschneidungen. Also das Gefühl haben, man sei jetzt ganz extrem etwas Wichtiges. Oder man schaut Fernsehen und hat das Gefühl, man sei live. Also ganz diffuse, ganz, ganz schräge Gedanken. Und das Traurige ist, man nimmt sich auch unheimlich wichtig in diesem Moment. Das ist jetzt ein Phänomen, das etwa mal noch vorkommt.
Für uns sind Kathrin Obrist und Simon Fasnacht wichtig. Sie hören wir immer wieder auf unserer Reise in die Vergangenheit und wieder zurück in die Gegenwart. Was ihnen passiert ist, könnte auch dir passieren, wenn es dumm läuft. Die Grenzen zur Psychiatrie sind fließend.
Also ich glaube wirklich, wir haben alle von dem. Wir sind alle zwischendurch mal auf Paranoia. Wir haben alle unsere Zwänge. Ich kenne niemanden, glaube ich, der nicht über ein Zwängli oder Sucht. Alle haben immer Sucht. Es muss ja nicht immer substanzgebunden sein. Also ich glaube, wir haben alle ganz viele sehr gesunde Anteile, aber halt auch Anteile, die einem können, ja, zu schaffen machen und einem können behindern. Ich glaube, es haben alle Leute.
Der Irrsinn, also die Verrücktheit, ist eigentlich etwas, was für alle Menschen möglich ist. Es ist nicht etwas völlig Absurdes, etwas Abartiges. Es ist eine Art Fortsetzung von der menschlichen psychischen Spannung mit anderen Ausdrucksweisen. So. Wir sind uns ähnlich. Die sind nicht so anders wie wir, die Patienten. Und wir sind uns auch wirklich ähnlich. Ich bin manchmal auch ein bisschen manisch oder depressiv oder paranoid. Ich heiße Berthold Rothschild, ich bin Arzt, habe Medizin studiert. Und nachher habe ich mich spezialisiert auf dem Gebiet von der Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist eine Beziehungskunst.
Der Berthold Rothschild ist einer von unseren Zeitzeugen, wo dann in der Psychiatrie hat angefangen zu arbeiten, wo die Kliniken noch Anstalten geheissen haben. Anfang 60er Jahre hat er in Burghölzli in Zürich angefangen.
Das hat mich so fasziniert, die Welt von diesen Verrückten, die fast eine fabulöse Welt ist. Eine Frau, die sagt, sie sei gestorben, aber gleichzeitig bildet sie den Pfleger, er soll ihre Schuhe binden oder so. Also die Widersprüche, die in dem Erleben von diesen Patienten, das hat mich völlig fasziniert. Ich habe gewusst, das ist das Feld, das mich interessieren wird. Man sagt ja, dass alle Psychiater haben den Ecken ab, weil sie eigentlich eine gewisse Tendenz dafür haben. Denen gefällt das. Man ist in einer Welt, die einen fasziniert, wie ein riesen Jahrmarkt. Ein riesen Chaos. Und wenn man sich im Chaos wohlfühlt und nicht Angst hat davor, dann kann man gut wirken dort. Dann bleibt man ruhig und hat Humor. Und die Patienten haben auch Humor. Und man kann durch Liebe und durch Zuwendung kann man auch mit den Patienten eine Brücke bauen.
Liebe, Zuwendung und Humor. Nicht immer läuft es so in der Psychiatrie, weder heute noch früher. Wir gehen zurück in die Zeit, wo die psychiatrischen Kliniken noch ausgesehen haben wie ein Gefängnis. Und wo hinter den Mauern Sachen passiert sind, die wir fast nicht für möglich halten. Wir gehen zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts.
Du dich doch mal vorstellen, wer bist du?
Ich bin Marietta Meier. Ich bin 54 und Historikerin. Ich bin Titularprofessorin für Neue Geschichte an der Universität Zürich und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar.
Sie arbeitet an der Uni Zürich und ist eine von ganz wenigen, die sich mit der Geschichte der Psychiatrie befassen. Auch sie wird uns durch diese Serie begleiten.
Psychiatrie-Geschichte erlaubt einem so einen Einblick in die Gesellschaft von einer bestimmten Zeit. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft umgeht mit psychisch Kranken, mit Leuten, die psychische Probleme haben, das zeigt sehr viel.
Die Marietta Meier war beteiligt an einem Projekt über den Zwang in der Psychiatrie. Für das hat sie Krankenakten studiert.
Und dort bin ich das erste Mal auf einen Eintrag gestossen, der es geheissen hat, bei dieser Person hat man eine präfrontale Leukotomie gemacht. Das hat dann meine Neugier geweckt und dann bin ich dem noch.
Präfrontale Leukotomie. Da können Patrick und Therese von der Wissenschaftsredaktion mehr dazu sagen.
Das war eine Operation, die man euch als Lobotomie bezeichnet hat. Dabei haben wir zwei Löcher in den Schädel gebohrt und ist dann mit einem Schnittwerkzeug ins Hirn eingedrungen und hat die Faserbahnen abgetrennt.
Das ist der Eingriff, wo man mit dem Skalpell den Wahn rausoperieren wollte.
Da werden wir noch viel darüber reden in dieser Serie.
Das Problem war so definiert für die Lobotomie, dass man gesagt hat, irgendwo im Hirn hat es einen Speisen. Und diesen Speisen, den müssen wir vernichten und dann wird alles andere gut. Das war die Meinung. Eine Patientin, erinnere ich mich noch, in der hinteren Abteilung, das ist eine Patientin, die bekannt ist als Brandstifterin, draussen schon als Brandstifterin. Und auch in der Klinik hat sie gezünselt. Und dann hat man beschlossen, und das ist dann nicht ein leichtfertiger Beschluss gewesen, das hat nicht ein Arzt können beschließen, das hat müssen durch die ganze Hierarchie durch bis zum Chef, die Patientin wäre jetzt vielleicht geeignet für eine Lobotomie. Das heisst, man kann sie dann in USZ, im Kantonsspital, zum Professor Kreienbühl, der ein bekannter Neurochirurg war, kann man schicken und dann tut der dort ein bisschen brutzeln, da im Kirngewebe oder im Frontalhirn, wo das Verhalten von Menschen steuert, also auch Impulsivität steuert und Wildheit und so weiter.
Was ist sie nachher ruhig gewesen, oder?
Die war ruhig gewesen und auch ihre Angehörigen haben natürlich gemerkt, das war jetzt ein Zombie gewesen, Entschuldigung. Also die ist jetzt nicht mehr vielfältig und farbig gewesen, sondern einförmig, ein bisschen so auf debil gemacht, Antrieb gestört, gedämpft.
Marietta Meier hat sich dann vor etwa 10 Jahren angefangen, mit Hirnchirurgie bei psychisch Kranken zu befassen.
Das Projekt zur Psychochirurgie, das ist ja ein Einzelprojekt gewesen. Und das hat sich quasi wirklich konzentriert auf die, wie man damals gesagt hat, die schwierigen, hoffnungslosen Fälle. Und das ist so wirklich wie eine Kumulation gewesen von sehr viel Leid, sehr viel Unglück, wo auch über sehr lange Zeit gegangen ist. Also das sind auch ja meistens sehr, sehr dicke Akten von Leuten, die Jahrzehnte meistens bis zu ihrem Tod nachher in der Klinik gewesen sind. Wenn man so eine Akte überkommt, dann hat man einen Umschlag. Auf dem Umschlag steht ein Name, steht ein Geburtsdatum, wenn eine Person in der Klinik gestorben ist. Oder auch manchmal, wenn man es erst im Nachhinein erfahren hat, gibt es ein Todesdatum. Und dann kommen unter Tag Krankenaufenthalt. Also es wird aufgeführt, wenn eine Person eingetreten ist und wieder austreten. Und wenn man dann die Akte auftut, auf der Hinterseite sind Fotos geklebt. Also man hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch hat man Patientinnen und Patienten fotografiert, wenn sie eingetreten sind, immer. Und das hat zur Folge gehabt, dass man eigentlich so wie jetzt bei den Akten, die ich angeschaut habe, eine Person in einem verschiedenen Alter sieht und aber auch, wie sie sich sonst verändert hat. Ich habe ja sehr viele Akten angeschaut und es ist klar, dass man gewisse Sachen vergisst und so oder einfach, dass es so ein bisschen verschwimmt. Aber bei gewissen ist es einfach wirklich noch glasklar, wo man einfach gar nicht mehr vergessen kann, denke ich. Also das liest man und das ist für mich dann so schlimm und schwierig gewesen und erschütternd auch, dass das einfach haften bleibt.
Oder da gerade ein Beispiel zu sein?
Also eine Frau, also eine von der ersten Leukotomie-Patientinnen dann, die hat ja ein Kind auf die Welt gebracht und hat dann angefangen zu zweifeln, ob das wirklich ihr Kind ist. Und die hat dann, wo das noch sehr klein war, ein Jahr alt etwa, hat sie es umgebracht.
Auf eine Art, die wir jetzt hier nicht wiedergeben wollen.
Also auch wenn ich das noch im Nachhinein wieder gelesen habe, da stellen sich wirklich die Haare auf. Das ist einfach furchtbar. Und ich habe schon gemerkt, auch grundsätzlich, also ich habe selber Kind und ich glaube, immer wenn noch Kinder im Spiel waren, habe ich es noch schlimmer gefunden.
Die Marietta Meier hat ein Buch über ihre Forschungsarbeit geschrieben. Es heisst «Spannungsherde – Psychochirurgie nach dem Zweiten Weltkrieg». Und dort taucht die Patientin auf. Wie überall im Buch von der Marietta Meier mit einem Pseudonym. In dem Fall Mina Basler.
Tagsüber sitzt sie, meist zusammengekauert und vor sich hinbrütend da, redet mit niemandem und nimmt auch von der Arztvisite keine Notiz. Spricht man sie an oder auch ohne ersichtlichen Grund, kann sie plötzlich gefährlich aggressiv werden. Vor einigen Tagen griff sie hinterhältig und gefährlich den Abteilungsarzt an, biss eine Mitpatientin in den Arm und war nur mit etlicher Anstrengung zu überwältigen. Die Angehörigen der Patientin, die um die Einwilligung zu einer Leukotomie ersucht wurden, haben ihre Bewilligung erteilt.
Am 30. Oktober 1946 ist sie dann als eine von den zwei ersten Patientinnen am Hirni operiert worden.
Nach dem Eingriff ist sie zuerst auf die Krankenabteilung gekommen, von der Anstalt. Sie hat zuerst starkes Kopfweh gehabt, sie war schlecht gewesen. Sie hat sich aber körperlich bald von der Operation erholt. In den Krankenakten sieht man eigentlich von Anfang an nach dem Eingriff, das ist anders als bei Lisa Hefti, der anderen Patientin, die zur gleichen Zeit operiert worden ist, dass der Eingriff aus Sicht der Ärzte keinen Erfolg hat. Sie ist sehr schnell wieder auf der unruhigen Abteilung gelandet. Sie hat zum Beispiel Esswaren von anderen Patientinnen gegessen. Sie hat Äpfelschalen aus dem Kübel genommen und gegessen. Sogar eine Rose mit dem Stiel und den Blättern hat sie gegessen. Also sie war völlig dissoziiert, wie das heisst.
Die Mina Basler ist ihr Leben lang nie mehr aus der psychiatrischen Klinik herausgekommen.
Verschiedene Zeitzeuge haben uns gesagt, die Leukotomien oder Lobotomien, wie man auch sagen kann, seien sehr selten gewesen, eine Randnotiz quasi.
Die Psychose-Betroffene Katrin Obrist sagt dazu.
Ja, also jeder, der so ein Schicksal hat müssen durchlaufen, ist ein Mensch zu viel. Also nein, das ist für mich ein absolutes No-Go.
Die Marietta Meier hat dann allerdings mit ihrem Studium von Tausenden von Krankenakten und Operationsbüchern gezeigt, dass die Lobotomie in der Schweiz nicht einfach bloß eine Randnotiz war. Der Anfang hat das Burg Hölzli in Zürich gemacht, eben am 30. Oktober 1946.
Man hat in Zürich angefangen und das hat sich nachher schnell verbreitet. Die Zahl der Kliniken, wo Leukotomien durchgeführt worden sind, hat ab 1946 schnell zugenommen. Ende 1947 waren es schon 5 Kliniken, 1949 dann eigentlich fast alle Kliniken der Schweiz. Und entsprechend schnell ist natürlich auch die Zahl gewachsen von den Eingriffen. Nach 1953 ist die Zahl gesunken und in den 1960er Jahren kann man sagen, hat es so jährlich zwischen 2 bis 30 Operationen noch gegeben. Und wenn man jetzt den ganzen Zeitraum anschaut, bin ich aufgrund einfach von Jahresbericht auf über 1200 Eingriffe gekommen in der Schweiz.
1200 Hirnoperationen an sogenannten schwierigen, hoffnungslosen Fällen von psychisch Kranken.
Wenn man das anschaut, in Bezug auf Patientinnen und Patienten in der unruhigen Abteilung zu einer bestimmten Zeit, nämlich 46 bis irgendwie 54, ist die Chance für Leute, die dort längerfristig in dieser Abteilung waren, sehr, sehr hoch gewesen, dass man leukotomiert worden ist. Psychochirurgie ist so etwas wie ein Extremfall und an Extremfällen kann man sehr viel herausfinden und auch viel lernen, aus meiner Sicht. Die Lobotomie oder Psychochirurgie, da geht es ja um Fragen existenzieller Art. Es geht um das Menschenbild, das man hat. Es geht um die Frage, was für ein Ziel soll eine Therapie haben. Natürlich kann man sagen, ja, es geht darum, dass eine Person nachher besser geht. Aber was heisst besser? Das wäre dann eben die Frage, wo man müsste darüber nachdenken und diskutieren. Und das sind ja nicht Antworten, wo Medizin allein definiert, sondern das sind gesellschaftliche Fragen, politische Fragen auch.
Und diese Fragen sind im Verlauf der Zeit unterschiedlich beantwortet worden. In der nächsten Episode lassen wir uns genauer erzählen, wie es in den 50er, 60er Jahren hinter den Mauern und Gittern der psychiatrischen Anstalten zu und her gegangen ist.
Das Bild von der überfüllten Säle, wo Patienten liegen, Bett an Bett und Insulin-Schocktherapie überkommen. Ein ganz grosser Saal voll.
Ambros Suchtenhagen, Psychiater, Zeitzeuge.
Und zu dem Bild gehört auch, dass wir haben müssen, diesen Patienten nach einer bestimmten Zeit einen Schlauch durch die Nase in den Magen runter stecken, um den Patienten mit einer Zuckerlösung wieder zu wecken. Er war in einem Insulinschock und den hat man nur durchbrechen, indem Zucker zugeführt worden ist. Und zu dem Bild gehört auch, dass es uns nicht gelungen ist, immer die Patienten wieder zu wecken. Die sind im Koma verstorben. Ein anderes Bild ist das, wie ich als Assistenzarzt mit dem Elektroschockwägeli über die Abteilungen fahre. Mit Pfleger, Pflegerinnen, wo die Patienten haben müssen festheben, damit man den Elektroschock applizieren konnte.
Der Ambros Uchtenhagen erinnert sich auch an Lobotomien im Burghölzli. Das in der Episode 2. In einer Woche geht es in dieser Geschichte weiter. Außer für die Abonnentinnen und Abonnenten von der NZZ am Sonntag. Die findet jetzt schon die ganze sechsteilige Serie auf der Webseite. Für die, die keine Geduld und noch kein Abo haben, gibt es auch eine Lösung. nzz.as/probeabo. Die Podcast-Serie «Skalpell und Wahn» ist eine Produktion von der Audiobande für die NZZ am Sonntag. Ich bin der Thies Wachter. Mitrecherchiert und mitgeredet haben Therese Lütti und Patrick Kimhasli. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meyer. You want to fly.